Ja, ihr Lieben, die Lüge über die Entstehung des Universums durch die Evolution ist wohl der raffinierteste und komplexeste Betrug, den es zurzeit gibt. Sie hat im Grunde die ganze Welt erfasst, zumindest die große Teile der westlichen Welt. Und obwohl unmöglich und irrational, wird diese Lüge dennoch mit viel Einsatz und akademischen Bemühungen am Leben erhalten. Die moderne Evolutionstheorie beherrscht im Prinzip die Gedanken der Menschen. Und wir verstehen das, dass Menschen, die Gott nicht lieben, die nicht an Gott glauben, an dieser einfachen und bequemen Erklärung für den Zustand der Dinge festhalten. Aber es ist so schockierend, dass eben auch dieser Gedanke in die evangelikale, christliche Welt hineingekommen ist. Ich habe eine Fülle von christlicher Kommentare und Bücher zu 1. Mose Kapitel 1 gelesen und die allermeisten leugnen die 6 Tage Schöpfung, wie sie die Schrift berichtet und offenbart. Sie glauben offensichtlich etwas anderes, weil die Wissenschaft sagt, dass das nicht so sein könne. Und dabei ist es gar nicht so leicht, in 1. Mose 1 eine Evolution aufzudrücken. Das ist so ein richtiges Kunststück, da Evolution reinzulesen, weil es in Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, 3 nicht irgendeinen einzigen Hinweis gibt auf irgendetwas Evolutionäres. Demzufolge müssen diese Leute, wenn sie 1. Mose 1 die Evolutionstheorie überstülpen wollen, diese eindeutige historische Schilderung der Schöpfung verleugnen. Sie müssen den Schöpfungsbericht entweder als eine Allegorie, als Mythos oder Legende oder als eine nicht wörtliche, literarisch-poetische Schilderung ansehen. Und sie tun das letztendlich, um die Bibel in Einklang mit den gottlosen und unmöglichen Sicht der Dinge zu bringen. Und ich sage es noch einmal, dieser Text gibt absolut nichts her, das in irgendeiner Weise die Schlussfolgerung rechtfertigt. Es handle sich hier um eine Allegorie oder um einen poetischen Text. Er enthält weder Mythos noch Legende. Und deshalb müssen sie diese Dinge erfinden, um der Schrift die gottlose Evolution überzustülpen. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist, warum tun solche Leute das? Warum tun Leute, die von sich behaupten, Christen zu sein, warum tun sie so etwas? Und ich möchte euch 3 Antworten dafür geben. Es gibt eine ganze Menge von Gründen, aber hier sind 3. Erstens wollen sie in akademischen Kreisen akzeptiert werden. Ja, wenn ihr an einer Universität seid oder wenn ihr euch in irgendeinem akademischen Umfeld befindet, dann macht sich das nicht gut, an irgendeiner 6-Tage-Schöpfung festzuhalten. Warum? Dann verliert ihr eure Stellung, euer Ansehen. Zweitens tun Leute das, weil sie sich mit wahrer Wissenschaft nicht auskennen. Das ist die Wahrheit. Sie verstehen Wissenschaft nicht und wissen nicht, was Wissenschaft kann und was Wissenschaft nicht kann. Sie haben sich vielmehr von einer fälschlich bezeichneten Wissenschaft täuschen lassen. Wir sprechen von Pseudowissenschaft. Und drittens werden sie von derselben Sache angetrieben, die schon Darwin antrieb, von der Illusion des äußeren Erscheinens. Darwin entwickelte ein ganzes System auf der Grundlage illusorischer Beobachtung, die nicht irgendetwas mit Genetik zu tun haben, sondern nur das, was sie gesehen haben. Sie haben keine Ahnung gehabt von Genetik. Und aus diesen Gründen also Einschüchterung durch die akademische Gemeinschaft, durch falsche Wissenschaft und in gewissem Maße durch falsche Beobachtung, die von einer Generation an die nächste weitergegeben wurden. Ja, sie nehmen das hin und schlucken den Gedanken der Evolution, der auf dem Konzept der Uniformität beruht. Wir bezeichnen das als uniformitäres Konzept. Das bedeutet, dass alles unverändert und gleichmäßig abläuft in diesem Prozess, der sich über viele Milliarden Jahre erstreckt, immer im gleichen Tempo. Was Sie wahrnehmen, nämlich die Einheitlichkeit und Dinge, die in einem bestimmten Tempo ablaufen, nehmen sie als Muster und leiten davon ab, dass die Dinge schon immer so in diesem Tempo abgelaufen sind. Und deshalb begann ihrer Meinung nach alles mit ganz einfachen Dingen, die mit derselben Geschwindigkeit die ganze Zeit über abgelaufen sind, bis wir im Hier und Jetzt angekommen sind. Und sie gehen davon aus, dass dieser Prozess bis zu 20 Milliarden Jahre gedauert hat. Die Bibel sagt uns in 2. Petrus Kapitel 3, 4, dass einige Spötter aufkommen werden, die Folgendes sagen. Da heißt es, denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Diese Spötter, die hier auch die Wiederkunft Christi leugnen, behaupten, dass sich nichts verändert. Dass alles immer auf dieselbe Weise weiterläuft. Nichts verändert sich. Sie stimmen zwar offensichtlich mit der Schöpfung überein, sagen jedoch, dass seit der Schöpfung nichts diesen einheitlichen Prozess gestört hat. Dann heißt es da in Vers 5, dabei, hört mal gut zu, dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Hier bezieht sich Petrus auf die Schöpfung durch die damalige Welt, wie er sagt, infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Er sagt, dass die Menschen, die behaupten, alles sei ohne Veränderung so weitergelaufen, wie es am Anfang war, haben vergessen, dass es lange zuvor eine Zeit gab, in der die Himmel existierten und die Erde aus dem Wasser und durch Wasser geformt wurde und eine andere Zeit, als sie durch eine Flut zerstört wurde. Und damit weist Petrus auf die Tatsache hin, dass nicht alles seit Anbeginn der Welt gleich geblieben ist, sondern dass es zwei umwälzende Ereignisse gab. Zum einen die Schöpfung und zum anderen die Sintflut, die weltweite Sintflut. Die Erde, wie wir sie kennen, hat gewaltige Veränderungen durchgemacht. Die Schöpfung an sich war ein umwälzendes Ereignis. Ursprünglich existierten die Himmel und die Erde wurde aus dem Wasser von Wasser geformt. Und darauf gehen wir noch ein, wenn wir zu Tag 3 kommen, ab Vers 9. Aber es gab eben auch eine Zeit, in der die gesamte Welt zerstört wurde, überschwemmt wurde. Und das können wir nachlesen, 1. Mose Kapitel 7 und 8, die Sintflut. Und das hatte verheerende Auswirkungen auf die Erdoberfläche. Diese Welt existierte nicht immer in derselben Form. Vielmehr haben zwei umwälzende Ereignisse ihren derzeitigen Zustand beeinflusst. Das eine ist die Schöpfung selbst und das andere ist die weltweite Sintflut. Uniformitarier behaupten, dass Gesteinsschichten, Sedimentschichten, Fossilien und die damit einhergehende Chemie geologischer Datierung, die auf Uniformität beruht, eine Erde verlangen, die Milliarden von Jahren alt ist. Im frühen 19. Jahrhundert besagte die zentrale These des Uniformitarismus, dass die Gegenwart der Schlüssel zur Vergangenheit ist. Und das bedeutet, dass alles schon immer so abgelaufen ist, wie es jetzt abläuft. Das ist nicht so kompliziert, also sagt mir nicht, das war kompliziert heute. Diese These wurde von James Hutton und Charles Lyell populär gemacht. Diese Ansicht beeinflusste dann wiederum Charles Darwin. Und der Uniformitarismus ist der Glaube, dass der Ursprung und die Entwicklung aller Dinge sich nur durch dieselben Naturgesetze und Prozesse erklären lassen, die wir heute beobachten können. Alles das, was wir heute beobachten und wie es heute passiert, so war es schon immer so. Das sagen die Uniformitarier. Der Uniformitarismus ist somit das Rückgrat der modernen historischen Geologie. Und er ist verantwortlich für die derzeit verbreitete Annahme, dass die Erde eben viele Milliarden Jahre alt ist. Uniformitarier bestehen darauf, dass alle geologischen Merkmale und Formationen, die ursprünglich geologischen Naturkatastrophen zugeschrieben wurden, sich jetzt durch gewöhnliche Prozesse erklären lassen, die sich über enorm lange Zeiträume ereignet haben. Und das ist im Prinzip ihr Standpunkt. Und diese Definition stammt von Scott Hughes, der ist Autor von The Collapse of Evolution, der Zusammenbruch der Evolution oder das Scheitern der Evolution. Kreationisten haben dem jedoch entgegengehalten, dass geologische Beweise diese Uniformität nicht unterstützen, sondern vielmehr gewaltsame Umwälzung. Und die erkennt man an der Erdoberfläche. Diese Erdoberfläche weist massive Anzeichen weltweiter hydraulischer bedingte Umwälzung auf. In diesem Fall die gewaltsame Umwälzung, die durch Wasser ausgelöst wurde. Zum Zeitpunkt der Schöpfung gab es buchstäblich eine von Wasser umhüllte Erde. Da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Es gab buchstäblich also dieses Wasser um die Erde und diese wurde massiv durch Wasser umgeformt. Genauso später zum Zeitpunkt der Sintflut. Es gab eine Wasserflut, die die ganze Erde bedeckte und nochmals damit gewaltige Auswirkungen auf deren Gestalt hatte. Und die Theologen Morris und Whitcomb, das sind auch Wissenschaftler, haben sich mal die Aufgabe vorgenommen, diese Beweise bekannter natürlicher Prozesse einschließlich des hydrodynamischen Widerstands von Überschwemmungen zu ordnen. Und sie taten das, um zu beweisen, dass eine weltweite Flut erforderlich war, um die vorhandenen geologischen Strukturen der Erde zu erklären. Es gab für sie keine andere Erklärung. Sie bewiesen, dass sich diese Strukturen nicht anhand der derzeitigen langsamen Prozesse erklären lassen und zeigten damit, dass wahre Wissenschaft in keiner Weise auf der Seite der Evolutionisten steht. Weit verbreitete geologische Phänomene wie das Vorkommen von Ablagerungsgestein und Strukturen auf der gesamten Erdoberfläche, einschließlich von Muscheln, die es auf diesen höchsten Bergen der Welt gibt, rapide, fast plötzliche Ablagerung von Fossilien und extrem große und tiefe, man könnte fast sagen, Fossilienfriedhöfe, sowie die unter dem Druck stattfindende Bildung von Kohle und Gas, weisen allesamt auf eine durch Wasser hervorgerufene Umwälzung hin. Leute, es gab nicht diesen einen langsamen natürlichen Prozess. Das ist eine Lüge. Scott Hughes fasst einen Teil dieser Beweise wie folgt zusammen. Zitat Anfang. Kreationisten behaupten, die uniformitären Prinzipien können die meisten geologischen Merkmale und Formationen einfach nicht erklären. Da wären zum Beispiel das enorme Hochland von Tibet, das aus Ablagerungen besteht, die Tausende von Metern dick sind und das in sich derzeit knapp 5 Kilometer über dem Meeresspiegel befindet. Die Karo-Formation in Afrika enthält geschätzte 800 Milliarden Wirbeltiere. Die Heringfossilien in Kalifornien belaufen sich auf 1 Milliarde Fische in einem Bereich von 10 Quadratkilometern. Das Konzept der Uniformitarier ist gleichermaßen unfähig, die Hochebene von Columbia im Nordwesten der Vereinigten Staaten zu erklären. Eine unglaubliche Lava-Hochebene, die einige tausend Meter dick ist und eine Fläche von 518.000 Quadratkilometer bedeckt. Uniformitarier sind auch nicht in der Lage, eine vernünftige Erklärung für wichtige geologische Konzepte wie eine Bergbildung zu bieten. Zitat Ende. Und so geht es immer weiter. All diese Dinge fordern eine plötzliche und eine dramatische Veränderung, rapide Verschüttung und Lithifikation von Lithos, wie man das nennt, sind unverzichtbar einfach für die Formation und Erhaltung von Fossilien. Der einzig mögliche Weg, Muscheln auf den Gipfeln von hohen Bergen, tausende von Kilometern von der See entfernt zu finden, ist, wenn es dort einmal was gegeben hat, Wasser. Und Douglas Kelly, den wir schon kennen, bemerkt sehr interessante Dinge in seinem Buch Creation and Change, Schöpfung und Veränderung. Zitat, die Hypothese der Uniformitarier, Millionen von Jahren geologischer Arbeit, abgeleitet von dem gegenwärtigen langen natürlichen Prozess, seien erforderlich, um Strukturen wie zum Beispiel den Grand Canyon in den USA zu erklären, wird durch den Ausbruch von Mount St. Helens im Bundesstaat Washington am 18. Mai 1918 ernsthaft in Frage gestellt. Gewaltige Mengen von Energie, die 20 Millionen Tonnen TNT entsprechen, vernichteten 400 Quadratkilometer Wald innerhalb von 6 Minuten, veränderten die Oberfläche des Berges, legten tief liegende Erd- und Gesteinsschichten frei und hinterließen Formationen, die dem größeren Grand Canyon nicht unähnlich sind. Neuere Studien des Phänomens von Mount St. Helens deuten darauf hin, dass eine auf den Grundlagen der uniformitären Theorie beruhende Daktiere dieser Strukturen, die 1980 geformt wurden, zwangsweise auf Millionen von Jahren für die Ausbildung dieser Struktur herauslaufen würden. Also, ich sage es nochmal mit eigenen Worten, die glauben, dass diese Strukturen, die da 1980 entstanden sind, schon Millionen von Jahren alt sein müssten, nach ihrer Berechnungsweise. Ironischerweise ist eines der Kernstücke, das verwendet wird, um die uniformitäre Chronologie zu beweisen, die geologische Säule, bei näherer Betrachtung in Wirklichkeit ein Beweis für die Kataklysmus-Theorie. Die Kataklysmentheorie, diese Katastrophentheorie. Zitat Ende. Leute, es gibt wirklich interessante Hinweise in unserem Universum, das auf ein junges Universum hinweist. Und ein Hinweis davon sind Ölquellen. Das ist tatsächlich, ich habe ganz recht gehört. Wenn Erdölfelder oder Erdöllagerstätten durch Bohrung angezapft werden, dann zwingt der gewaltige Druck in diesem unterirdischen Ölfeld das Öl durch eine Art spuckenden Geysir nach oben. Der große Druck, der noch immer bei der Erdölbildung besteht, wird von einigen Geologen als deutliches Anzeichen der jungen Erde gewertet. Warum? Nun, ein Wissenschaftler namens Dickey und andere haben die Ereignisse zu dieser Frage in ihrer Forschung veröffentlicht und sie schreiben dazu in einem Band, das Wissenschaft genannt wird, Folgendes. Zitat: Studien zeigen, dass sich jeder Druck, der sich aufgebaut hat, innerhalb einiger tausend Jahre in das umliegende Gestein abgeführt und abgeleitet werden sollte. Der extrem hohe Druck, der in Öllagerstätten zu finden ist, widerlegt die Auffassung, sie seien Millionen von Jahren alt und spricht vielmehr für ein junges Alter, weniger als 10.000 Jahre der Gesteinsbildung und des darin enthaltenen Öls. Zitat Ende. Der Druck dürfte nicht mehr da sein. Nun, ein weiterer Hinweis für ein junges Universum beschreibt Henry Morris in seinem Buch Biblical Cosmology and Modern Science, das heißt übersetzt biblische Kosmologie und moderne Wissenschaft. In Kapitel 6 befasst er sich mit dem Thema Weltbevölkerung und Bibelchronologie. Und mit sorgfältigen Details und unter Zuhilfenahme ausgeklügelter mathematischer Gleichungen zeigt er, inwieweit die Weltbevölkerung ein Zeichen für das Alter der Erde ist. Und da zeigt er in einem späteren Buch, Scientific Creationism, wissenschaftlicher Kreationismus, zeigt er, dass die derzeitige Erdbevölkerung bei einem wirklich sehr konservativen durchschnittlichen Bevölkerungswachstum von nur 0,5% pro Jahr, ich glaube, wir haben zurzeit etwa 1% pro Jahr, aber nur bei 0,5% pro Jahr innerhalb von nur 4000 Jahren den aktuellen Stand der Weltbevölkerung erreicht hätte. Laut biblischer Chronologie passt das, denn vor 4000 Jahren ereignete sich was? Die Sintflut. Es passt genau. Er schreibt, Zitat: Es liegt ganz klar auf der Hand, dass die menschliche Rasse nicht sehr alt sein kann. Die traditionelle biblische Chronologie ist sehr viel realistischer als die Millionen von Jahren alte Geschichte der Menschheit, die die Anhänger der Evolutionstheorie propagieren. Weiter sagt er, wenn sie recht hätten und es um Millionen von Jahren ginge, stünde die Erdbevölkerung jetzt bei 10 hoch 5000. Das ist eine unvorstellbare Zahl. 10 hoch 5000. Wenn wir irgendwann in der Lage wären, alle Welten im Universum zu besiedeln, sagt er, und Weltraumstädte überall in interstellaren Raum zu bauen, so könnten dennoch nicht mehr als 10 hoch 100 Menschen im gesamten Universum untergebracht werden. Zitat Ende. Also das ganze Weltall würde nicht die Menschen fassen, wenn das stimmt, was die Evolutionisten sagen. Nun, ihr könnt dieses Problem vom Standpunkt der ehrlichen Wissenschaft aus betrachten und ihr findet dort jegliche Bestätigung für eine junge Erde. Diverse physikalische Chronometer, chemische Messvorrichtungen zur Ermittlung des Alters der Erde und des Himmels, also wahre Wissenschaft, geben eine präzise Antwort, wenn ihr nur eine Sache versteht. Eine Sache müsst ihr verstehen, dass Gott die Erde, als er sie schuf, so schuf, wie sie jetzt ist. Und er schuf sie in einem ausgereiften Zustand. Er schuf sie im ausgereiften Zustand. In einem reifen Erscheinungsbild. Nun, was meine ich damit? Nun, am ersten Tag schuf er Licht und Finsternis. Am zweiten Tag schuf er die Himmel. Am dritten Tag schuf er die Erde. Am vierten Tag schuf er die Himmelskörper, die Licht geben. Am fünften Tag schuf er Fische und Vögel. Am sechsten Tag schuf er Landtiere und den Menschen. Und er schuf sie alle voll ausgereift, voll entwickelt. Er schuf nicht Samen und Zellen. Er sandte nicht irgendeine vorprogrammierte Zelle aus, die sich dann im Verlauf von Millionen von Jahren immer wieder teilen musste. Leute, es gab keine Samen und Embryonen und auch keine Eier, sondern ein was voll ausgewachsenes Huhn. Ihr kennt die bekannte Frage, die wir uns letztes Mal schon angesehen haben. Er begann nicht mit ein wenig Licht und ein wenig Gas oder mit einem kleinen elektromagnetischen Feld. Er schuf ein voll ausgereiftes Universum, das bereits den Anschein eines bestimmten Alters besaß. Als Adam geschaffen wurde, wurde er nicht als ein Embryo oder als ein Säugling geschaffen, sondern als ausgewachsener Mann. Alles war voll ausgewachsen, voll entwickelt. Die Schöpfung des Universums war eine reife Schöpfung. Mit dem Anschein und der Realität von Alter. Tiere waren ausgewachsen. Bäume waren hochgewachsen. Ich stell mir vor, wenn man eine Säge genommen hätte und am ersten Tag nach der Schöpfung von Bäumen einen Baum gefällt hätte, hätte man die ganzen Jahresringe darin gefunden. Hätte gedacht, wow. Es war ausgereift. Täler und Hügel sahen vielleicht aus, als seien sie durch jahrelangen Wind und Wasser entstanden, vielleicht durch Eruption und Erosion. Denn Eruption und Vulkanausbrüche und so weiter geformt worden, während all das in Wirklichkeit an einem einzigen Tag geschaffen wurde. Wenn ihr gen Himmel geschaut hättet, wie Adam es tat und das große Himmelszelt über euch gesehen und euch gefragt hättet, wie lange es dort ist, würdet ihr die Antwort erhalten, 48 Stunden. 48 Stunden. Denn der Mensch wurde am Tag 6 geschaffen und die Sterne waren 2 Tage vorher. Das muss dann Tag 4 gewesen sein. 48 Stunden. Und das war im Prinzip wie bei Jesus, als er Wasser in Wein verwandelte. Er brauchte keinen Prozess dafür. Ja, die Weinkenner wissen, Wein muss reifen. Nicht bei Jesus. Aber zack, war der Wein da. Schöpfung im Bruchteil einer Sekunde. Leute, Evolution war das nicht. Weil niemand mal nichts gleich alles unmöglich ist. Leute, es ist nicht nur unmöglich, es ist absolut lächerlich. Und es gibt keine Übergangsform. Und Genetik führt zu Devolution. Habt ihr verstanden? Zu Devolution und nicht zur Evolution. Eine Veränderung der Genetik kann sich immer nur wie auswirken? Negativ. Dinge werden nicht größer und besser, sondern sie kann nur das Gesetz der Entropie erfüllen. Das ist das zweite Gesetz der Thermodynamik. Und etwas reduzieren, sie kann etwas nicht größer und besser machen. Es geht nicht. Es gibt keinen genetischen Code, der einen Übergang schaffen kann. Jedes Lebewesen ist abhängig von Genetik. Und darüber gibt's nichts anderes. Und wie wir gesehen haben, kann ehrliche Geologie die Hypothese einer alten Welt oder einer Evolution der Welt nicht untermauern. Und die Fossilien liefern keine Beweise für dieses Alter, sondern vielmehr für verheerende Veränderung und Umwälzung. Leute, und ich sage das auch nur, weil wir von der Wissenschaft erwarten sollten, dass sie in dieser Situation ehrlich ist. Aber sie sind es nicht. Nun, lasst uns mit dieser Erkenntnis in das Wort Gottes gehen, zu 1. Mose. Die Geschichte wollen wir da ins rechte Licht rücken. Wie wurde das Universum zu dem, was es jetzt ist? Die Antwort befindet sich in Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Hebräer hatten nicht ein einzelnes Wort für das Universum. Sie hatten einen Ausdruck dafür. Und der Ausdruck, den die Hebräer benutzen, war die Himmel und die Erde. Das bedeutet einfach das Universum. Am Anfang schuf Gott das Universum. Bara, ja, ist das Wort ex nihilo, aus dem Nichts. Ohne vorher existierende Materie und ohne vorher existierende Energie. Gott schuf das Universum. Und er fragte, wo kam Gott her? Er ist der Ewige. Und deshalb sagt er auch in 2. Mose 3, Vers 14, ich bin, der ich bin. Er ist der Ewige, er ist der Ewige. Und er war nicht immer der Schöpfer, aber zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit wurde er zum Schöpfer. Nun, letztes Mal haben wir gefragt, wie er geschaffen hat. Und die Antwort lautete durch sein Wort. Vers 3 lesen wir, Vers 6 lesen wir, Vers 9 lesen wir. Da steht jedes Mal, und er sprach, es werde, es werde, es werde. Und es geschah so. Es geschah durch sein Wort. Gott schuf, indem er alle Dinge einfach durch sein Wort ins Leben rief. Dann haben wir uns gefragt, wann schuf er? Er schuf innerhalb von 6 Tagen vor circa 6000 Jahren. Vielleicht ein bisschen mehr, aber definitiv unter 10.000 Jahren und eher 6000 Jahre. Und heute wollen wir noch beantworten, warum hat Gott geschaffen? Die erste Antwort darauf lautet schlicht und einfach, weil er es wollte. Das ist wahrscheinlich die beste und die wahrhaftigste Antwort. Aber warum wollte er das? Das ist eine bessere Frage, ne? Und auch die Antwort auf diese Frage ist offensichtlich. Er wollte es, weil er seine Herrlichkeit zur Schau stellen wollte. Und die Schöpfung gab ihm eine Gelegenheit dazu, seine Herrlichkeit gegenüber den Engeln und auch gegenüber der Welt, die er ins Leben rufen würde, zur Schau zu stellen. Sie würden seine große Schöpfungsmacht schätzen lernen. In Offenbarung Kapitel 4 und Vers 11 heißt es, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen, wir reden gerade, warum man das wollte, durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Seht ihr, er tat es, weil es wollte. Er tat das, weil es seinem Willen entsprach und er wollte es deshalb tun, damit er für immer in seiner Gegenwart für diese überwältigende Zuschaustellung seiner Schöpfungsmacht, wie auch seine Majestät und sein Wesen offenbart, damit er gepriesen und verherrlicht wird. Das wollte er. In Jesaja 43, Vers 7 heißt es, ich habe zu meiner Ehre geschaffen. Zu meiner Ehre. Und im Rahmen dieser Schöpfung schuf er den Menschen. Und um noch einen Schritt weiter zu gehen, er tat das nicht nur, um seine herrliche, enorme Intelligenz und Macht und Weisheit und Liebe und Schöpfung und die ganze Komplexität seiner Ordnung und Systematisierung unter Beweis zu stellen. Nein, sondern auch sein Wesen. Er wollte, dass wir sein Wesen erkennen. Und durch die Schöpfung des Menschen hatte er die Gelegenheit, etwas zur Schau zu stellen, das sonst nicht möglich gewesen wäre. Und zwar seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Gott liebt es, seine Gnade und seine Barmherzigkeit zur Schau zu stellen. Er tat es also, um seine Herrlichkeit zur Schau zu stellen, die Herrlichkeit seiner Schöpfung und die Herrlichkeit seiner ganzen Erlösung. Man könnte auch sagen, dass er das tat, um seinen Sohn eine Braut zu geben. Wir haben das schon oft hier in der Gemeinde gesagt, die Schrift gibt zu erkennen, dass Gott in der ewigen Vergangenheit zu seinem Sohn sagte, der ewige Ratschluss, dass er ihn mit vollkommener Liebe liebt und in gewisser Weise sagte, ich liebe dich so sehr, dass ich dir ein Geschenk machen möchte. Und deshalb werde ich etwas erschaffen und aus der Menschheit heraus eine Braut für dich erlösen und diese Braut zur Herrlichkeit führen. Und diese Braut wird für immer in Gerechtigkeit und Heiligkeit gekleidet sein. Und diese Braut wird dein Ebenbild sein und dich anbeten, dich verehren. Und sie wird dir stets dienen. Und das ist meine Liebesgabe an dich als meinen geliebten Sohn. Dieser wunderbare Plan Gottes, seinem geliebten Sohn, der zweiten Person der Dreieinigkeit, einen Ausdruck der Liebe zu geben, indem er ihm eine erlöste Menschheit gewährt, die seine Herrlichkeit reflektieren und für immer dienen und ihn preisen würde, ist eine wunderbare Tatsache. Das ist ein überwältigender, herrlicher Gedanke. Und genau das ist gekoppelt an Gottes Absichten für die Schöpfung. Denn wir sind sein Geschöpf. Im 12. Jahrhundert schrieb ein gewisser Richard von St. Victor in seinem Klassiker De Trinitate über die Dreieinigkeit, heißt es. Er lehrt dort, dass der unendliche Gottvater den gleichermaßen unendlichen Sohn so sehr geliebt hat, dass er aus dem Nichts heraus eine endliche materielle Welt schuf, die mit Geschöpfen bevölkert sein sollte, die das Ebenbild seines Sohnes sind, damit sie als Braut des Sohnes Anteil an der Glückseligkeit des göttlichen Lebens haben konnten. Und er schrieb, es sollte geschehen auf eine Art und Weise, die angemessen für endliche Geschöpfe in Gottes Ebenbild ist, als wunderbare Braut für seinen Sohn, dass der ewige Vater ein ganzes Universum schuf und darin eine Welt, die zuvor nicht existiert hatte, hört mal gut zu, als Kindergarten und Heim, in dem die Braut groß werden sollte. So müsst ihr mal die Welt sehen. Solch ein umwerfendes Geschenk des Vaters an den Sohn erforderte eine absolute Schöpfung aus dem Nichts. Das hat man damals schon gelernt, 12. Jahrhundert. Und er hat absolut recht. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und übrigens leitet im Anfang eine vorher nicht existierende Realität ein. Und zwar die Zeit. Zeit ist geschaffen worden. Sie existierte nicht, bis Gott sie schuf. An einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit rief Gott das Universum einschließlich der Zeit durch sein Wort ins Leben. Zeit, Raum und Materie wurden allesamt geschaffen und dienen Gott, wie er sie schuf. Zeit wurde von Gott geschaffen und Zeit bot den passenden Raum für die Schöpfung. Und zwar Tage 1 bis 6. Und weder Raum noch Zeit sind absolut. Sie sind beide nicht absolut, auch nicht Materie. Zeit, Raum und Materie, wie wir sie kennen, werden eines Tages wieder aufgehoben. Sie werden eines Tages nicht mehr so existieren, wie wir sie kennen. Bevor das Reich der Materie existierte, bevor es Materie im Raum gab, konnte es keine Zeit geben. Augustinus drückte es folgendermaßen aus, Zitat, die Zeit nahm ihren Lauf durch die Bewegung von Geschöpfen. Es ist müßig, Zeit vor der Schöpfung zu suchen, als ob es Zeit vor der Zeit gegeben haben könnte. Wenn es keine Bewegung eines geistlichen oder körperlichen Geschöpfs gäbe, durch die die Zukunft, welche sich über die Gegenwart hinaus erstreckt, auf die Vergangenheit folgt, gäbe es überhaupt keine Zeit. Ein Geschöpf könnte sich nicht bewegen, wenn es nicht existierte. Wir sollten deshalb sagen, dass die Zeit mit der Schöpfung begann, statt dass die Schöpfung zu Beginn der Zeit begann. Beide sind von Gott, denn von ihm und durch ihn und in ihm sind alle Dinge. Zitat Ende. Gott schuf also die Zeit zusammen mit allen anderen Dingen. Vers 1 bringt diese allgemeine Tatsache zum Ausdruck. Und in Versen 2 bis 31 gliedert sich das Ganze in Sequenzen auf. Aber lasst uns jetzt Tag 1 einmal betrachten. Wir befinden uns am ersten Tag. Vers 2. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Zu Beginn des ersten Tages befindet die Erde sich in einem einzigartigen Zustand. Drei Ausdrücke werden hier in Vers 2 verwendet, um das zu beschreiben. Sie war erstens wüst und leer, zweitens Finsternis lag auf der Tiefe und drittens der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also diese drei Ausdrücke beschreiben für uns den Zustand der Schöpfung an Tag 1. Erstens, die Erde war wüst und leer. Und wenn im Hebräischen ein Subjekt vor dem Verb steht, soll das übrigens etwas Neues daran betonen. Ein Hebräer würde das vielleicht folgendermaßen übersetzen. Was die Erde angeht, sie war wüst und leer. Nun, es gibt diesen neuen Planeten. Und was diesen Planeten angeht, so war er Tohuwabohu im Hebräischen. So wie es bei euch manchmal unter dem Sofa aussieht, ja. Übrigens gibt es eine geozentrische Geschichte der Erlösung. Von hier an bis zur erneuten Schöpfung, also geozentrisch auf die Welt konzentriert, bis zu der neuen Schöpfung. Aber diese Erde war einfach wüst und leer. Nun, wie versteht man Tohuwabohu? Oder auch formlos und leer? Und gemäß der Ansicht des jüdischen Kommentators und Bibelwissenschaftlers Umberto Casuto, ja, das ist ein italienischer, israelischer, er sagt, Tohu bedeutet Wüste, ein verwüsteter Ort, eine Einöde. Und Bohu bedeutet leer. Es war eine leere Öde. Das macht Sinn. Einfach eine leere Einöde. Nun können wir noch mehr darüber herausfinden? Ja, das können wir. Denn Tohuwabohu werden in einigen anderen Schriftstellen zusammen verwendet. Im Alten Testament, in Jeremia Kapitel 4, 23. Das ist da sehr aufschlussreich. Ihr könnt dort mal vielleicht kurz hingehen. Jeremia 4, 23. Da sehen wir Jeremia und er ist wirklich tief betrübt. In Vers 19 leidet er Schmerzen. Nach der Luther-Übersetzung heißt es dort, wie ist mir so weh? Und das ist einfach eine sehr schmerzhafte Phase im Leben von Jeremia. Er sagt, mein Herz rast in mir. Ich kann nicht schweigen. Warum? Denn du, meine Seele, hörst den Schall des Horns, das Kriegsgeschrei. Zerstörung über Zerstörung wird gemeldet, denn das ganze Land ist verheert. Plötzlich sind meine Zelte verwüstet, in einem Augenblick meine Zeltbahn. Hier geht es um die Vernichtung von Juda. Und Jeremia bedient sich in Vers 23 eines Zitats aus 1. Mose 1, Vers 2. Er sagt, ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer. Und zum Himmel, und er war finster. Und er bedient sich genau dieser Ausdrucksweise aus 1. Mose, um den Zustand von Juda unter den verheerenden Vernichtungen zu beschreiben, die es durch seinen heidnischen Eroberer erlitten hatte. Und darüber hinaus heißt es, ich schaute die Berge an und siehe, sie erbebten und alle Hügel schwankten. Das spricht von totaler Verwüstung. Ich schaute und siehe, da war kein Mensch mehr und alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Ich schaute und siehe, das fruchtbare Land war zur Wüste geworden. Da ist dieses Wort wieder, Wüste oder Einöde. Und alle seine Städte waren zerstört vor dem Herrn, vor Jahwe, vor der Glut seines Zorns. Er sieht also ein Land, das verwüstet wurde durch eine fremde Armee, ein brennendes Land in Schutt und Asche, ein Land, in dem die Vögel vor dem Rauch geflohen sind, ein Land, in dem niemand übrig ist, sie wurden niedergemetzelt oder in Gefangenschaft geführt. Tohuwabohu. Also Jeremia hilft uns, das zu sehen. Er bedient sich der Sprache aus 1. Mose, um einen verwüsteten und einen leeren Ort ohne Einwohner zu beschreiben. Und er hat seine frühere Schönheit eingebüßt. Er hat keine Form mehr, keine Schönheit. Er ist verlassen und hat aufgrund von Metzeleien und aufgrund von Flucht keine Bewohner mehr. Derselbe Ausdruck kommt auch ein wenig vorher schon mal vor bei Jesaja Kapitel 34 und Vers 11. Er spricht dort über Gottes Gericht, das über die Nationen dort kommen wird. Und er sagt dort in 34 Vers 1, kommt her zu ihr Heiden, um zu hören, und ihr Heidenvölker horcht auf. Es höre die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und alles, was ihm entsprost. Denn Jahwe ist zornig. Und er spricht über die Verwüstung, die kommen wird, wenn das Gericht Gottes die Völker der Erde eilen wird. Und dann Vers 11 spricht er über dieselben Dinge, die den Tieren widerfahren werden und so weiter. Und dann in der Mitte von Vers 11, die Messschnur der Verwüstung, Tohu, wird er darüber spannen und das Richtblei der Verödung, Bohu. Da finden wir wieder diese Worte. Es wird eine Einöde sein, in der es keine Bewohner geben wird. Also diese Worte haben mit einem verlassenen Ort, einer Einöde zu tun, in dem es keine Bevölkerung gibt. Verwüstung und Entvölkerung. Nun, die Erde musste nicht entvölkert werden. Sie war ohne Form und Gestalt und ohne Einwohner. Wenn ihr also in 1. Mose 1 die Worte Tohu und Wabohu seht, ist das nicht irgendeine Formsache oder ein unnötiges Detail, das ihr hier seht. Es ist einfach das Wort für Verwüstung und Leere, für Unordnung und Leere. Es war ein verwüsteter Ort ohne jedes Leben. Und genau das bedeutet es. Man könnte vielleicht am besten sagen, dass die Erde in ihrer Gestalt noch unfertig und noch unbevölkert war. Genau das bedeutet es. Und das ist der Sinn zu Beginn von Tag 1. Das ist einfach sehr verständlich. Das Materielle war da, es gab Zeit, Raum und Materie, aber alles war noch ungeformt und unbevölkert. Die ursprünglich geschaffenen Elemente, die in Vers 1 erwähnt werden, nämlich Zeit im Anfang, die Himmel, das ist Materie oder Raum, und die Erde, das ist Materie. Gott schuf sie. Er rief sie durch sein Wort ins Leben. Aber zu Beginn waren sie noch undifferenziert, nicht voneinander getrennt, unorganisiert, und es gab keine Bewohner. Gott hatte sie noch nicht geformt und er hatte den Kosmos noch nicht bevölkert. In Vers 1 werden also Zeitraum und Materie erwähnt. Sie werden zunächst einmal als unfertig in Bezug auf ihre Gestalt beschrieben. Und das ist die beste Übersetzung. Es ist einfach unfertig, formlos, nicht Verwüstung aufgrund einer Zerstörung, sondern aufgrund der Tatsache, dass es noch nicht fertig geschaffen ist. Und einfach in Bezug auf die Bewohner als unbevölkert beschrieben. Zweitens erhalten wir noch eine weitere Beschreibung. Vers 2 heißt es, und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Grund dafür, dass Gott noch kein Licht geschaffen hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt hat es noch kein Licht gegeben. Alles lag in Finsternis. In dieser formlosen und in dieser unbevölkerten Gestalt ist die Erde umgeben von totaler, absoluter Finsternis. Es gab überhaupt kein Licht. Über alles breitete sich diese dicke Finsternis aus. So steht es da. Nicht auf der Erde, sondern auf der Tiefe steht da. Und das ist sehr interessant und leitet eine weitere Komponente ein. Was ist diese ursprüngliche Tiefe? In der Schrift wird Tiefe synonym mit Meer verwendet. In Vers 2 sehen wir, dass Finsternis über der Tiefe lag und der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Hier definiert Gott die Tiefe als Wasser. Und das Wort Tiefe wird hier synonym mit Meer verwendet. Was haben wir also? Nun, die Erde ist einerseits mit Finsternis eingehüllt und andererseits mit Wasser bedeckt. Sehr wichtig. Die gesamte Oberfläche ist Wasser. Es gibt nur Wasser. Sie ist einfach eine Tiefe, ein Meer. Ein weltweiter, urzeitlicher Ozean, der von universeller Finsternis umgeben ist. Und darauf nimmt übrigens auch Psalm 104, Verse 5 und 6 Bezug. Da heißt es, er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. In poetischer Weise ausgedrückt. Und das heißt weiterhin, dass das Wasser die Berge bedeckte. Die ungeformte Erde war buchstäblich mit Wasser bedeckt, vollkommen. In gewisser Weise ist das wie ein Töpfer, der ein wunderbares Gefäß formen und dann füllen will. Zuerst nimmt er also einen Klumpen Ton und platziert ihn dort auf seiner Töpferscheibe, um ihn zu formen, für seine Zwecke passend zu machen. Und genauso, Gott sorgt also zunächst einmal für die Rohstoffe, und das ist eine Mischung aus Elementen, und bedeckt sie dann mit Wasser, existierend in totaler Finsternis. Und erst danach beginnt er, diese Rohstoffe zu formen. Und ich glaube, das ist genau das, was Petrus sagt in 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 5. Sehr interessanter Vers, als er meinte, dass eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist. Die Erde ist aus dem Wasser heraus entstanden und wurde aus dem Wasser heraus geformt und inmitten der Wasser bestanden hat. Und das war natürlich auch die Sintflut. In Sprüche 8, 27 heißt es, er maß einen Kreis ab auf der Oberfläche der Meerestriefel. Zunächst einmal wurde die Materie kreisförmig. Gott hatte also einen Ball der Elemente, der die Erde formen sollte, als er ihn umgeben vom Wasser formte. Okay, das war das Zweite. Und dann der dritte Ausdruck über den Zustand der Erde an Tag 1, der ist wirklich am beachtlichsten. Da heißt es, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Okay, Land gab es noch nicht. Und das Wort schwebte ist sehr aufschlussreich. Über diesem ungeformten und leblosen Material, unbevölkerten Material, umgeben von Wasser und Finsternis, schwebte der Geist Gottes. Ruach Elohim. Gott der Geist. Und das bedeutet auf beaufsichtigende, göttliche, fürsorgende Überwachung hin. Das deutet einfach auf diese Fürsorge und Überwachung hin. In Hiob 33,4 heißt es, der Ruach Gottes, also Ruach Elohim, der Geist Gottes, hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Und das Wort schweben ist wirklich ein wunderbares Wort. Und wenn ihr mal mit einer Analogie das vergleichen wollt, dann könnt ihr zu 5. Mose 32,11 gehen. Dort werdet ihr Adlerjunge im Nest sehen. Adlerjunge, die noch nicht in der Lage sind, alleine zu fressen, die nicht in der Lage sind, sich zu verteidigen, nicht in der Lage sind, alleine klarzukommen. Sie sind unfähig zu überleben. Vollkommen abhängig von der Fürsorge ihrer Eltern. Die Eltern, die über ihnen schweben. Und das ist genau das Wort. Und sie versorgen sie mit Nahrung, geben ihnen Schutz und Wärme, damit sie überleben und wachsen und sich entwickeln können. Und das ist genau das Bild, das hier verwendet wird. Der Heilige Geist Gottes schwebt über dieser Erde und gibt Acht darauf, was mit dieser Erde geschieht. Der Geist Gottes schwebt auf der Oberfläche dieser Erde und er brütet sozusagen über den Wassern dieser Erde. Leute, das ist keine Nebensächlichkeit, das ist sehr wichtig. Es demonstriert, dass die biblische Weltsicht darin besteht, dass Gott direkt an seiner Schöpfung beteiligt ist und sogar der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist involviert und er löst sich nie von den Elementen und der Ausarbeitung der materiellen Ordnung. Und seine Gegenwart ist spürbar. Er überwacht und schwebt über dieser Schöpfung. Leute, das ist genau die exakte Antithese zu dem philosophischen Deismus, der gesagt hat, Gott hat geschaffen und hat alles in Gang gesetzt und dann hat er alles sich selbst überlassen. Das ist genau das Gegenteil. Oder der theologische Dualismus, der eine Kluft zwischen einem guten Gott und Geist und einer schlechten Welt und Materie sieht. Vielmehr gibt es den lebendigen Gott, der überwacht, brütet und über den Wassern schwebt und direkt die Verantwortung für den gesamten Schöpfungsprozess trägt. Und wenn ihr die Bibel durchlest, werdet ihr feststellen, dass der Geist Gottes die Quelle und der Erhalter allen Lebens ist. Psalm 33,6, ich glaube, habt ihr auch in der Gebetsstunde gelesen, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Und in Hiob 33, Vers 4 sagt der junge Elihu, und zwar ganz richtig, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Der Geist Gottes liefert also die Energie, um zu formen, zu organisieren, Leben zu spenden und gleichzeitig auch zu erhalten. Das ist das Werk Gottes. Wenn wir jetzt in den Text nochmal schauen, das Erste, was dort geschieht, was schöpferisch betrachtet, nach der Entstehung des Urmaterials geschah, findet sich in Vers 3. Und da sagt er, und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Leute, Wissenschaftler können forschen und forschen und forschen, bis sie blau sind. Sie können nicht herausfinden, woher das Licht kam. Lass uns diesen Text so nehmen, wie er da steht. Es gab kein Licht und Gott sprach, es wurde Licht. Fiat Lux. Und dann gab es Licht. Er, der ungeschaffenes Licht ist, rief das geschaffene Licht ins Leben. Er, der laut 1. Timotheus 6, Vers 16 in einem unzugänglichen Licht wohnt, gebot dem geschaffenen Licht, an einem Ort zu existieren. An einem Ort, wo es nur Finsternis gab. Douglas Kelly hat auch hier etwas sehr Interessantes zu sagen. Zitat: Das ins Leben rufen des geschaffenen Lichts ist die erste von drei Trennungen, die durch den Schöpfer herbeigeführt wurden und die unverzichtbar werden, um das Chaos zu einem Kosmos zu formen. Am ersten Tag trennte das Licht Tag und Nacht voneinander. Am zweiten Tag trennte der Himmel das Wasser oben von der Erde, sodass Atmosphäre bzw. ein Raum zum Atmen entstand. Am dritten Tag wurden die Wasser unter den Himmeln zu Meeren zusammengeführt und so vom Festland getrennt. Diese drei Trennungen zeigen die allmächtige Hand Gottes, der die finstere Wassermasse zu einem wunderschönen Garten formte, einem geeigneten Ort für Pflanzen, Tiere und Menschen. Zitat Ende. Mit der Schöpfung des Lichts wurde eine regelmäßige Abfolge von Tagen und Nächten geschaffen. Zeitfenster von Licht und Finsternis. Und wie wir in Vers 5 sehen, nannte er das Licht Tag und Finsternis Nacht. Das ergibt den Kreislauf von Tag und Nacht. Ist nicht so kompliziert, oder? Das bedeutet, die Erde begann sich sofort um ihre Achse zu drehen und es gab eine Lichtquelle auf der einen Seite der Erde, die der Sonne entsprach, die erst ab dem vierten Schöpfungstag geschaffen wurde. Die Lichtquelle ist im Moment etwas anderes, ist nicht die Sonne. Und es gab Finsternis auf der anderen Seite der Erde. Und Gott schuf Licht und es gab einfach deshalb Licht, weil Gott ihm befahl zu existieren. So wie wahrscheinlich ein Mensch, der in einen dunklen Raum kommt, erst einmal das Licht einschaltet, bevor er Ordnung in Dinge bringt, die in dem Zimmer verstreut sind, so macht Gott auch erstmal das Licht an. Gott macht das Licht an und dann schafft er Ordnung. In Vers 4 heißt es, und Gott sah, dass das Licht gut war. Gott sah, dass das Licht gut war. Und diese Aussage in den Versen 10, 12, 18, 21, 25 und 31 wird wiederholt. Er sah an, dass alles gut war. 31 sogar sehr gut. Alles, was Gott geschaffen hatte, war gut. Es war richtig. Und am Ende in Vers 31 bringt er es auf den Punkt und Gott sah, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Leute, die Werke des Schöpfers konnten nur sehr gut sein. Das überrascht überhaupt nicht. Und ihr Lieben, Gott selbst ist der ursprüngliche Maßstab dafür, was gut ist. Er sagt, was gut ist. Und er sagte, es sei sehr, sehr gut. Und der Maßstab für die Güte im Sinne von Qualität, also die Qualität, liegt nicht außerhalb von Gott. Er hat gesagt, dass es sehr gut ist. Und vor langer Zeit hat ein Mann namens Novatian im 3. Jahrhundert diesen Punkt in einer Aussage über Gott erfasst. Hört einmal, was er im 3. Jahrhundert bereits schrieb. Das ist natürlich übersetzt. Zitat. Was könnte man schon sagen, das seiner würdig wäre? Er ist erhabener als alle Erhabenheit, höher als alle Höhen, tiefer als alle Tiefen, heller als alles Licht, leuchtender als alle Brillanz, prächtiger als jede Pracht, stärker als alle Kraft, gewaltiger als jede Gewalt, schöner als alle Schönheit, wahrer als alle Wahrheit, beständiger als jede Beständigkeit, größer als alle Majestät, mächtiger als jede Macht, reicher als aller Reichtum, weiser als alle Weisheit, gütiger als alle Güte, besser als alles Gute, gerechter als alle Gerechtigkeit, barmherziger als jede Barmherzigkeit. Jede Art von Tugend muss notwendigerweise geringer sein als er, der der Gott und die Quelle von allem ist. Zitat Ende. Eine großartige Aussage. Die unvergleichliche Güte im Sinne von Qualität Gottes verlangt, dass alles Licht, Festland und Meere, diverse Tiere und alles, was es gab, gut war. Es war gut. Und der Grund dafür, dass es jetzt schlecht ist, ist nicht Gott, sondern der Sündenfall. Es ist die Korruption seiner ganz und gar guten Schöpfung. In Vers 4 heißt es, da schied Gottes Licht von der Finsternis. Und deshalb heißt es in Jesaja 45,7, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe. Und damit, ihr Lieben, beginnt der Zyklus von Tagen. Hier ist kein Platz für Millionen von Jahren und großen Zeiträumen. Es war nie sein Wunsch als Schöpfer, dass es ewiges Licht geben möge, ganz und gar nicht, und dass gleich die Finsternis aufhören würde. Vielmehr sollten Licht und Finsternis aufeinander folgen. Und das war gut. Und dass sie für feste Zeitfenster in einem unabänderlichen Kreislauf aufeinander folgen. Und er schuf das so, weil es in seinem Schöpfungsplan passte. Es passte zu seinem Plan, dass die Erde sich dreht und dass es Licht und Finsternis geben sollte. In Vers 5 gibt er ihnen Namen und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und so geschah es und so ist es immer gewesen. Seit dem ersten Tag hat es Licht und Finsternis gegeben. Es hat Tag und Nacht gegeben. Und dieser konstante Kreislauf von Licht und Finsternis, Tag und Nacht, hat den Charakter dieses Universums auf dieser Erde seit dem ersten Tag definiert. Und dann heißt es noch in Vers 5, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Oh, ist das wunderbar poetisch. Das hat nichts mit poetisch zu tun. Das sind reine Fakten. Als das Tageslicht verschwunden war, kam das Zeitfenster, das der Finsternis zugeteilt war. Und es wurde einfach Abend genannt. Und als die Nacht vorbei war, kam das Zeitfenster, das man dem Licht zugeteilt hat. Und das wurde Morgen genannt. Und mit diesem Kommentar deutet die Bibel den ersten kompletten Tag in der Geschichte an. Das ist der erste Tag in der Geschichte des Universums, wie wir es kennen, des geschaffenen Universums. Und an diesem Tag hat er was geschaffen? Das Licht. Jetzt wisst ihr es, oder? Jetzt fragt ihr vielleicht, aber wie konnte es Licht geben ohne die Sonne? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wenn es da stünde, dann wüsste ich das, ne? Aber ich habe keine Ahnung. Aber ihr glaubt doch wohl nicht, dass Gott kein Licht schaffen konnte und dann hinterher die Sonne schaffen kann. Das ist doch kein Problem. Gott kann doch Licht ohne Sonne schaffen. Das ist doch überhaupt kein Problem. Nun, das ist ein ziemlich spektakulärer erster Tag. Nur für den Fall, dass jemand denken sollte, hier gäbe es immer noch Evolution. In Vers 5 wird nachdrücklich gesagt, es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Und das ist eine wörtliche Übersetzung des Hebräischen. Nicht eine Milliarde Jahre, sondern ein Tag. Ein Zyklus von Tag und Nacht, Abend und Morgen, und die Schöpfung hat begonnen. Und nächste Woche betrachten wir dann Tag 2. Lass uns beten.